Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Einen recht schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Dies ist unsere erste Weihnachts-Sondersendung. Es soll etwas ganz Besonderes sein. Wir wollen zurückblicken, wie war es. Wir wollen verschiedene Ereignisse mal ein bisschen beleuchten, herausheben. Und wir haben dazu auch zwei alte Recken eingeladen. Nicht nur dich, Wolfgang Back, du sitzt ja auch hier, sondern auch Rolf-Dieter Klein und Ulrich Rode, die sitzen in München im Studio.
Und ich würde sagen, wir blicken mal so 25 Jahre ungefähr zurück, das Anfang der 80er Jahre, als eigentlich alles begann, was mit den Heimcomputern zu tun hat. Und wir vier, die hier versammelt sind, ja, die kann man sicherlich als die Pioniere bezeichnen in der damaligen Zeit in der Medienlandschaft. Denn wir haben uns ganz ausführlich damit beschäftigt, das Wissen, was überhaupt nicht da war damals in den 80er Jahren, möglichst schnell nach draußen zu bringen. Und jetzt fragen wir mal nach München. Rolf-Dieter Klein ist da, ja?
Hallo, jawohl, bin da mal parat,
ja. Ist ja auch schon ganz gut, dass die Technik jetzt heute so gut mitspielen kann. Und der Ulrich Rode dürfte auch da sein.
Ja, natürlich. Grüß Gott allerseits.
Ja, ich bin heute Morgen, ich habe eben mal überlegt, heute Morgen hier zum Studio gefahren, habe gedacht, wie viel Bytes hast du denn dabei? Ich habe ein Handy dabei, das hat 2 Gigabyte und ich habe einen MP3-Player dabei, der hat 1 Gigabyte und habe noch so einen Memory-Stick dabei, um die Sendung auch aufzuzeichnen. Der hat nur 256 Megabyte, eigentlich schon lächerlich. Das war damals ganz anders, ne?
Ja,
das ist richtig, ja.
Also mein erstes Computerchen, das war allerdings ein selbstgelötetes Musterplatinchen aus den USA. Das hatte 256 Byte als Hauptspeicher.
Konnte man auch zählen, ne?
Ja,
das war die Größenordnung damals auch, mit der ich arbeiten musste. 8080, so aus der Zeit war das, von Intel, gab es einen schönen Bausatz. Und da hatte man dann 2 Chips drauf, die dann zusammen 256 Bytes hatten.
Ja, genau.
Ich also jetzt kommt der Herr Rudolf und er erzählt wahrscheinlich das Gleiche, oder?
Ja, ein bisschen anders. Also erstmal, ich habe 1974 meinen ersten Computer selbst gebaut. Elektor hatte ein Projekt, welches niemals vollendet wurde. Das war so ein TTL-Grab. Das bestand aus, ja, genau. Bestand aus vielen Platinen. Und aber es hat zwischendurch manchmal ein bisschen funktioniert und es war schon ein fantastisches Ereignis, dass man sowas selbst bauen konnte. Der erste Computer, in Anführungszeichen, den ich hatte, das war dann ein Interseal, ein 6100.
War das der Ostercomputer?
Nein, das war kein Ostercomputer.
Der, wo du so lange drauf gewartet hast?
Nein, das war was ganz anderes. Also dieser Interseal, dieser 6100, was du meinst, ist der PET, der dann später nicht mehr PET heißen durfte, weil Siemens, diese Firma da mit diesen merkwürdigen Geldgeschäften, weil die da die Finger draufgelegt hatten auf diesen Namen. Der Interseal, dieser 6100, ist PDP-8 kompatibel, hatte also den Befehlssatz der PDP-8 und hatte auch 256 Byte, allerdings 12-Bit-Wortbreite. Das wollte ich nur mal gesagt haben.
Aha.
Der lief also bis zu 8 Megahertz Taktfrequenz, war so ein Einplatinensystem, man konnte da noch eine Zusatzkarte draufstecken, die war dann so, ja, ungefähr DIN A5 groß und es war dann eine 1 Kilobyte Speichererweiterung. Aha. Der ganze Kram hat damals 3000 Mark gekostet, ohne Zusatzkarten.
Tja.
War also schon ganz schön teures Spaß.
Na, jetzt komme ich und ich bin sehr spät eingestiegen im Grunde genommen. Ich fing gleich mit einem Computer an, der hieß Epson HX20 und war für die damalige Zeit mit einem Display von 4 Zeilen à 20 Byte. Da haben wir Spiele drauf programmiert und alles Mögliche auf diesem kleinen Display. Und diese Zeit des Selbstbauens habe ich leider nicht mitgemacht, denn ich war in Aachen auf der TH und da war der Computer war noch Wahlfach. Der gehörte noch nicht zum Elektrotechniker dazu. Und weil es ein Wahlfach war, was man wählen konnte, habe ich es nicht gewählt.
Warum nicht?
Es hätte ja Arbeit bedeutet.
Ach so.
Dann verstehe ich das. Das habe ich nachher bitter bereut, indem ich dann ganz unten wieder anfangen musste. Was hat uns eigentlich damals bewogen, den Computer so massiv in die Hirne der Menschen hineinbringen zu wollen?
Ja, der Uli ist bei mir gewesen damals. Ich hatte den Jean Pützer angerufen und er hat mir den Ulrich Rode geschickt. Und ich habe damals nur einen einzigen Apple aus Amerika gehabt und habe ihn dem gezeigt und vorgestellt und habe den Jungen nicht mehr losgekriegt. Er hat dann 4 Stunden bei mir gesessen in diesem Vorführraum, dann hat er die Handbücher mitgenommen, hat gesagt,
Zum Teil
Sie hören.
Noch handgeschrieben, ne?
Ja, die war irre, ja.
Handbuch. Von Hand geschrieben.
Ja, das war gedruckt und zwischendurch waren ein paar Seiten mit handgeschriebenen Ergänzungen und sowas, aber dann auch eben gedruckt. Ja, und die hat er mitgenommen und ist verschwunden, hat gesagt, ich melde mich, ist alles furchtbar interessant und dann habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ein Jahr oder so.
War das so, Uli? Na,
das war nicht ganz so, weil Wolfgang Rudolf sehr sich dem Genre auch präsentieren wollte und das ging damals nicht ganz so glatt, wie er geglaubt hat. Aber sagen wir mal so, für mich war es schon sehr interessant, diesen Apple II zu sehen und die technischen Einzelheiten kennenzulernen. Wobei ich sagen muss, vorher hatte ich mit Jean zusammen schon mal einen Mikroprozessor verbürstet in der Sendung Hobbythek. Und das war der TMS 1000. Der wurde dazu vergewaltigt, als Türklingel mit wechselnden Melodien, die man dann einstellen konnte, zu arbeiten. Und gleichzeitig war aber im Begleitmaterial dann geschildert, wie so ein Mikroprozessor eigentlich arbeitet. Und das hat viele Leute begeistert. Und was Wolfgang da gefragt hat, weshalb wir eigentlich so sendungsbewusst diese Digitaltechnologie, die Computertechnik, über die Öffentlichkeit, in die Öffentlichkeit bringen wollten, das lag daran, dass eben für viele Leute damals klar war, dass die Rechner sehr viel mehr Aufgaben übernehmen können, als nur einfach rechnen, dass die eigentlich ein Kulturinstrument werden könnten, wenn man das alles, was die Wissenschaftler und die Träumer da in den Computern alles wahrnehmen konnten, realisieren kann. Da fehlte nur noch eben die notwendige Technik, preiswert für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und in den USA, aus den USA kamen so die ersten Nachrichten, dass man einen 8080 Computer zusammenbasteln kann, den Altair, und damit selbst quasi die Großcomputer ersetzen kann, sich auf den Tisch einen Computer stellen kann und dann zunächst mal eben alles das, was Großrechner machen, sich selber verfügbar zu machen. Das war einfach, sagen wir mal, die Bemächtigung einer großen Potenz für den einzelnen Ingenieur, der damals da bastelnd tätig war.
Ja, damals war ja auch noch die Zeit, da musste man die Programme mit Schaltern eingeben. Also bei dem Atari war das damals ja so. Mit Tasten eingeben, binär. Da war noch nichts mit Hexcode, so 1010 und so weiter. Schön in die einzelnen Speicherzellen, dann konnte man das Programm starten. Auch das Speichern und Laden war natürlich abenteuerlich damals. Das ist erstmal überhaupt nicht gegangen. Und ich erinnere mich dran, da hatte ich damals auch zusammenbauen müssen, mir so eine Kassettenlösung. Frequenzmodulation war ja schon Luxus, das musste man ja alles erarbeiten. Das gab es ja damals gar nicht. Da war überhaupt nichts bekannt, wie man auf ein normales Tonbandgerät Daten aufspeichern soll. Da hat man sich dann selber was überlegt mit zwei verschiedenen Tönen und die dann nachher wieder mit Filtern rausgeholt. Die Technik gab es ja schon. Und das ging dann auch ewig langsam und dann kam man auf neue Modulationstechnik, hat sich ein bisschen schlau gelesen. Und das Gleiche war ja, Bildschirme gab es ja auch nicht. Ich weiß noch, dass ich damals, das war so um die 75, 76 rum, das erste Datensichtgerät selbst gebaut hat. Es war dann angeschlossen an den heimischen Fernseher, aber man musste alles selber bauen, den Speicher, alles. Da waren 1 Kilobit Speicher nachher drin, da konnte man ein bisschen was machen, einen Zeichengenerator. Grafik gab es ja nicht, da musste man also Texte direkt nur ausgeben. Da war man schon froh, dass man da mal ein paar Zeichen dann auf seinem Fernsehgerät gesehen hat und den Computer da ankoppeln konnte, dass er überhaupt mal Zahlen ausgibt. Weil das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das Ausgeben von Zahlen und das Eingeben von Zahlen war ja schon ein Problem. Eine Tastatur, weiß ich noch, hatte ich aus einzelnen Tasten zusammengebaut. Heute kauft man um die Ecke so ein Zeugs einfach, kriegt man nachgeschmissen.
3 Euro.
Das 3 Euro, das hatte damals 300 Euro gekostet, weil jede Taste ein Vermögen gekostet hatte, die man da gebraucht hat.
Da war ich billiger dran. Ich habe mir einen alten Fernschreiber gekauft.
Genau,
das kenne ich ja noch. Den hast du mir mal vorgeführt, ne?
Ja, genau. Eine Tonne Blech für 50 Mark damals. Und dann eben an dieses von Wolfgang Rudolf erwähnte Intersil-Platinchen angeschlossen. Ich war ungeheuer stolz, als ich die erste Taste drückte, seine elektrischen Impulse der Fernschreiber richtig in die Platine hackte und aus der Platine zurück nach einer gewissen paar Sekündchen, kam das getippte Buchstaben aufs Papier. Ja, da war ich wahnsinnig stolz.
Die serielle Schnittstelle mit 100 Boot, das muss man sich vorstellen. Das sind 10 Zeichen pro Sekunde, immerhin. Da konnte man schon was mitmachen.
Ja.
Und das kenne ich auch noch. Das war endlose Verarbeitung von Papier, die man da auch hatte.
Ich möchte noch mal ganz gern zurückkommen, was du da am Anfang gesagt hattest, Rolf-Dieter. Wenn man einen solchen uralten, einen der ersten Prozessoren eingeschaltet hat, so ein System, dann hatte das ja gar keinen ROM. Und das, was du gesagt hast, dass man das mit Schaltern programmieren musste, nur für die Zuhörer mal. Also man schaltet das Ding ein, kein ROM ist da und der Arbeitsspeicher ist leer. Was musste man machen? Man hatte eine Reihe von Schaltern, hat diese Schalter in ein Bitmuster umgelegt, was einem Befehl entsprach, hat eine Taste gedrückt, damit dieser Befehl in den Arbeitsspeicher geschrieben wurde. Dann hat man den nächsten Befehl über Schalter eingestellt und hat ihn wieder übernommen, bis man dann so eine Art Bootstrap-Loader hatte. Und dann konnte man erst von irgendwoher so selbstgebauten externen Datenspeicherprogramme einlesen. Es war also unglaublich mühsam, bevor man überhaupt den Rechner dazu in die Lage versetzen konnte, mit der Umwelt zu kommunizieren und Daten aufzunehmen. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Gab es keine EEPROMs damals und man konnte also die Daten auch nicht selber irgendwie jetzt in Festwertspeicher programmieren. Das ging einfach gar nicht. Und diese ganze Schaltergeschichte, die hat man direkt mit dem Speicher gekoppelt. Der Prozessor konnte einem ja sozusagen nicht dabei helfen. Heute würde man sofort ein kleines Programmchen schreiben, was das Interface sozusagen liest, wie man das ja heute nennt. Aber das gab es einfach nicht. Da musste auch dafür sorgen, dass man mit einem Zähler die Adresse für den Speicher hochzählt und dann die Pulse entsprechend absondert, damit es dann im Speicher bleibt. Und ja, hatte sich diesen Bootstrap da erstmal bauen müssen.
Wir haben uns dann geholfen damit, dass wir ein paar hundert Dioden verschaltet haben zu einer Diodenmatrix. Und diese Diodenmatrix, das war dann ein Programm. Also muss man sich vorstellen, dass man einfach mehrere Platinen mit Dioden drauf hatte, die in einer bestimmten Art miteinander verknotet waren. Und das war dann für den Prozessor im Programm heute gar nicht mehr denkbar.
Wenn ich das so höre.
In meinem ersten Buch noch beschrieben, das weiß ich noch, da konnte man auch seinen Mikroprozessor selbst bauen. Da hatte ich mal mit dieser Diodensteuerung, kann man nämlich ganz viel machen. Man braucht da gar keinen Mikroprozessor zu. Da kann man zum Beispiel eine Ablaufsteuerung programmieren, wo irgendwelche Zähler freigeschaltet werden und hochgezählt werden und so weiter. Und dann,
ich war damals bei Chip und habe einen Computerkurs geschrieben, mühsam mir Woche für Woche aus der Feder gesogen. Und da habe ich eine Maschine konstruiert, einen Ein-Bit-Computer, dessen Mikroprogramm, also dessen Ablaufprogramm in Diodenmatrix kodiert war. Und dann hatte das einen Auf- und einen Abzähler. Und damit konnte man dann quasi so die Mathematik in Festwerten festlegen. Und so wie man in der Schule lernt, 1 und 1 ist 2, da dem Computer beibringen, wie man das Zahlensystem aufbaut und wie man dann rechnet.
Da gibt es ganz Witziges dazu im Internet gefunden. Ich habe leider die Webadresse jetzt nicht auswendig, aber die können wir noch raussuchen. Hat sich jemand eine Doktorarbeit gemacht, muss man sagen, das ist ein Jahr Arbeit, aus einem Programmbeschreibung wie live definiert Kupfer, definiert Halbleiter, aus lauter kleinen Bits, deshalb fiel mir das gerade ein, einen ganzen Computer zusammengebaut. Das ist ein riesiges Bitmuster, was vor sich hin flackert und man sieht dann sogar 7 Segmentanzeigen, die aus einzelnen Bits gebaut sind, die nur mit einer bestimmten Regel, also nach dem Motto wenn zwei Nachbarn sind, wird einer angeschaltet und so weiter, so ähnlich wie das Live-Spiel damals. Und wenn wir mal raussuchen, dann können sich die Zuhörer das zu Hause ausprobieren, kann man nämlich in Java auf seinem Rechner ablaufen lassen. Braucht man etwa einen Tag, bis das Teil dann mal irgendwas anzeigt, aber das war früher ja auch nicht viel schneller.
So, jetzt möchte ich mal die Frage stellen, wie kommen wir eigentlich dazu oder wie kamen wir eigentlich dazu, das gut zu finden? Denn das, was eben erzählt wurde, war doch fürchterlich kompliziert und da konnte man doch nicht den Schluss ziehen, das ist gut für die Menschheit, sondern das ist doch eigentlich eine Malträtierung des Menschen gewesen, wenn er so lange an den Diodenmatrixen herumlöten musste, bis da überhaupt etwas passierte. Wie kamen wir dazu?
Damals gab es genügend Verrückte, die es heute nicht mehr gibt, was unsere Bundeskanzlerin ja bemängelt, dass wir zu wenig IT-Fachkräfte haben. Die Leute hatten eigentlich damals ganz andere Vorstellungen. Ich für meinen Teil, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer davon geträumt, einen Computer zu haben, einen Roboter zu haben, einen Hauscomputer zu haben, der mich erkennt an dem Schritt, wie ich schlurfe, dass ich rechts mehr schlappe als links und mich räusper und merkwürdige Bewegungen mache und mir dann die Tür aufmacht. Das war schon immer so ein Traum. Einfach eine Maschine zu haben, die in der Lage ist, mit der Umwelt in Verbindung zu treten und zu kommunizieren.
Da hast du auch viel Geld ausgegeben. Ich weiß noch, aus Amerika hast du den Hero mitgebracht. Mhm. Für ein paar tausend Mark damals.
Der hat
damals. Aber du hast heute noch keinen Dienstroboter zu Hause. Warum hast du aufgegeben?
Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe bisher die letzten Jahre keine Zeit gehabt. Da hat viel anderes Zeit gefordert. Und mittlerweile denke ich schon kräftig darüber nach. Den Hero habe ich noch. Und ich habe schon mal darüber nachgedacht, den Jungen jetzt mal mit einem richtigen Prozessor zu versorgen. Und bin auch zurzeit schon dabei, da in der Richtung etwas zu machen. Weil es gibt ja, da haben wir in unserer letzten Sendung vorgestellt, den Propeller zum Beispiel, diesen Prozessor mit 8 Kernen. Der ist ideal geeignet für solche Aufgaben. Und übrigens, Wolf-Dieter, da noch eine Information dazu. Dieser Propeller, so ein 15-Euro-Prozessor, wenn ich da eine Videoschnittstelle anschließen will, dann brauche ich 4 Widerstände. Und wenn ich eine VGA-Schnittstelle haben will,
das
dann
brauche ich 8 Widerstände. Das ist heute alles eingebaut.
Also nur zum Vergleich zu früher.
Ja, ja, heute gibt's ja auch den Roboter inzwischen. In Japan sind ja Roboter sehr viel verbreiteter wie bei uns. Den Asimo hatten wir gerade mal bei uns in meiner TV-Sache da vorgestellt. Der ist der erste Roboter, wo ich sage, das könnte der erste Haushaltsroboter sein. Er wird eingesetzt in Firmen zur Besucherbegrüßung. Zum Beispiel kann auch Kaffee anschleppen und so erste Sachen. Da haben wir gesagt, das wäre mal nicht schlecht, so für kleine Einkaufsarbeiten. Aber die Teile sind halt noch sehr teuer, wenn man selber. Das war übrigens damals der Grund auch, warum hat man das eigentlich selber bauen wollen. Weil die fertigen Computer, die es da damals auch schon gab, entweder riesig groß waren oder wahnsinnig teuer oder beides. Und man das selber bauen wollte, weil die Bauteile ja nun einigermaßen noch erschwinglich waren. Und ich sag gerade bei der Roboter ist es genauso. Dieses schnuckelige Asimo-Teil kann man für mindestens 5 Stellen auch kaufen, wenn man sich sowas selber baut. Da ist schon wieder ein bisschen Reiz da und sagt man, vielleicht kriegt man es ja doch mit den heimischen Mitteln irgendwie hin, weil Prozessoren und so haben wir ja heute. Das wird schon wieder interessant eigentlich.
Ich kann nur erinnern, liebe Wolfgangs da in Köln, dass unsere erste große Fernsehtat wohl dieser Schachcomputer war.
Der Schachkran.
Das war ein Ding aus Fischertechnik, ein Portalkran, den man über ein Schachbrett stellen konnte. Der hatte Rollen, dass er hin und her fahren konnte und einen Greifarm, der eben auf einer Laufkatze quer ging, so dass jedes Feld angesteuert wurde. Und wir hatten dann einen Studenten, der den Apple II mit dem Sargon Schachprogramm versah und ein Interface, wo Wolfgang auch noch heftig mitgebastelt hatte, das diesen Portalkran dann bewegte.
War schon schwierig, bis wir den hingekriegt haben. Aber jetzt möchte ich ein Geheimnis verraten. Uli, ich werde dich jetzt bloßstellen.
Ja, bitteschön.
Oh, danke, mit deiner Genehmigung. Als wir da im Studio waren, wir haben ja da wirklich stundenlang probiert, bis wir das Ding so hingekriegt hatten, dass es einigermaßen lief. Und wenn irgendeiner der Zuschauer vielleicht noch so eine alte Kassette hat oder irgendwann mal diese Sendung sehen kann, möge er genau hinsehen. Das, was dort gesagt wird, die Züge, die stimmen gar nicht, weil das Ding auch in der Sendung falsch lief. Der hat sich immer um ein Feld vertan.
Nur das war die Justierung.
Offen
die
ausgesprochen Justierung. Haben.
Ja, natürlich, klar.
Aber warum hast du ihn jetzt bloßgestellt?
Aber ja, muss jetzt sein. Also nach dieser Zeit, da kann man ja schon mal sagen, pass auf, Junge, also war damals schon schwierig.
Ich glaube, das kann ich weiß ja nicht, wer den Portalkran dahingestellt hat. Aber das ist ja nur jetzt das Beiwerk. Der eigentliche Reiz der Angelegenheit für viele Leute war ja, dass man sozusagen künstliche Intelligenz, und Schachspiel steht für Intelligenz, irgendwie sich dienbar machen kann. Also ähnliches Motiv, wie Wolfgang vorhin ausgesprochen hat mit seinem Roboter. Es gab viele Menschen, die glaubten, dass man mit dem Computer ungeheure Dinge und intelligente Dinge und die Computer auch intelligent machen kann.
Ja, das ging ja zurück bis auf Konrad Zuse, der Erfinder des Computers. Er hat ja 1941 bei einem Vortrag gesagt, er sagt, dass der Schachweltmeister in 50 Jahren Computer heißt. Und da hat man ihn ausgelacht, weil man sagte, stellen Sie sich doch mal vor, wie viele Milliarden Möglichkeiten es da gibt. Und da hat er etwas ganz Tolles gesagt. Erwarten Sie jetzt im Anfang nicht, dass er gleich wie ein Weltmeister spielt, aber er wird sich zum Weltmeister entwickeln. Und jetzt haben wir es gerade erlebt, dass der Weltmeister verloren hat.
Genau, nicht? Und auch dieser Computerpionier Alan Turing, der hatte da auch das Motiv, den Computer Schach spielen zu lassen, als ein wesentliches Antriebsmoment für seine Tätigkeit mitgeteilt. Mhm. Also da dieses unbestimmte Gefühl, Man kann Ungeheures mit dem Computer anrichten, und zwar Gutes und Positives. Das hat uns alle damals getrieben.
Aber was ist denn eigentlich daraus geworden? Also ich bin ja in dieser Hinsicht ein ziemlicher Ketzer. Diese von Neumann-Struktur, das heißt also ein Computer, ein Prozessor, der einen Befehl nach den anderen abarbeitet, auch wenn es da so Pipelining gibt und was weiß ich nicht alles. Im Prinzip ist das so geblieben. Unsere ersten Computer, die ersten Mikroprozessoren bis heute, hat sich doch nichts geändert. Gut, die sind schneller. Unsere Rechner
haben viel schneller.
Ja, unsere Rechner haben können mehr Farben darstellen. Wir haben eine höhere Auflösung. Wir arbeiten plötzlich in Grafik und nicht mehr über einen Zeichengenerator auf irgendwelchen 25x40 Displays. Okay, aber wirklich geändert hat sich doch nichts. Wir müssen immer noch Probleme selbst definieren. Wir sind immer noch nicht in der Lage zu verstehen, wie wir selbst denken. Wir sind immer noch nicht in der Lage, Programme zu schreiben, die vernünftige Programme schreiben können und auch zur Laufzeit ändern und optimieren und verbessern. Das ist alles noch für mich krank.
Ja, das wird sicher noch eine Weile dauern. Also Neuronalnetzwerkforschung hat man ja auch viel gemacht, was gerade Richtung Bilderkennung und Mustererkennung geht. Aber darüber hinaus, Richtung Programmieren oder User Interface, ist da eigentlich nicht viel passiert. Das ist richtig. Auch die von Neumann-Strukturen wurden ja ein paar Mal durchbrochen, zum Beispiel durch die Transputer.
Da ja, aber ja Versuche
die sind auch wieder eingestellt.
Ja, so ist es. Ja, ist gut, das laufen Transputer. Ja. Also muss man schon sagen. Also Transputer war ja schon eine wahnsinnige Sache. Und die waren ja auch recht hoch entwickelt. Diese Firma da in England, muss man schon sagen, haben da was getan. Allein die Links, die da drauf waren, die hatten bis zu 50.000 Transistorfunktionen und die haben automatisch selbstständig untereinander kommuniziert und Wege gesucht und so weiter. Also Transputer, um es mal ganz kurz für die Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, einzufügen, das ist ein sehr hochentwickelter Mikroprozessor, der in der Lage ist, nach außen so zu tun, als sei er beliebig viele Prozessoren. Ich konnte also sagen, pass auf Junge, du bist einer, du bist 10, du bist 100. Irgendwann hat er sich natürlich selbst kaputt verwaltet mit seiner Zeit. Aber das war eine großartige Geschichte, weil da Prozesse auch vollkommen unabhängig voneinander, von außen betrachtet, laufen konnte. Diese Technologie war irre, aber es hat sie keiner richtig verstanden und
nutzen können. Ja, wahrscheinlich war es zu kompliziert. Jetzt fehlt
die parallele Programmierung. Wir können nicht parallel programmieren.
Genau. Das also wir können vor allem nicht parallel denken.
Doch, ich ja. Ich kann Bier trinken, kann mit dem Fuß auf den Boden stampfen, ich kann mich am Kopf kratzen.
Das sind aber alles verschiedene Tätigkeiten.
Da brauchst du
aber nicht so denken ist, wenn die sehr ähnlich werden, die Tätigkeiten. Also bei dem Transputer weiß ich immer noch, da musste man ja einen Occam programmieren. Ja. Das war zumindest so der Wunsch, weil das war die optimale Sprache dafür. Und da gab es eben auch Befehle, mit denen man mehrere Befehle gleichzeitig ausführen kann, die dann im Transputer selbstständig verwaltet wurden, ob jetzt auf einem oder auf mehreren Transputern. Und ich weiß noch, dass das immer sehr schwierig war, an diesen Stellen eine klare Struktur zu bekommen, dass man sich da überlegt, was darf ich jetzt parallel machen, was könnte gleichzeitig gehen und wie gehe ich da mit den Ergebnissen nachher um. Das sequentielle Denken ist, glaube ich, bei uns schon ein bisschen einfacher zu handeln. Man denkt, ich mache erstmal das, ich gehe frühstücken, dann gehe ich zur Arbeit, dann Mittagessen. Wenn ich das jetzt alles gleichzeitig machen müsste, wird es sehr unübersichtlich. Aber beim Programmieren ist es halt manchmal schwierig, so ein bisschen da den Überblick zu behalten. Obwohl die Technik wirklich faszinierend war. Und ich weiß auch nicht wirklich, warum sie eigentlich quasi wieder ausgestorben ist. Denn die Links, die waren einfach genial, das muss man auch nochmal sagen. Mit ein Megabit oder was das, glaube ich, zuletzt war bei dem Tausender, hat man ganz gute Datenraten gehabt. Man konnte die einfach miteinander verbinden über zwei Leitungen und hatte dann schon die Kommunikation erledigt. Und wenn man dem einen Daten schicken will, gibt es einen Befehl OutData, an welchem der Port, er hatte ja mehrere davon. Und das war's dann. Und heutzutage muss man da erstmal einen Chip initialisieren und wegschicken. Der Verwaltungsaufwand ist auch so groß geworden.
Ja.
Wenn ich denke, wie schnell damals so CPM gebootet hat, einschalten, fertig, da. Heute ist es eher langsamer. Jetzt soll es wieder ein bisschen schneller werden mit dem nächsten Betriebssystem. Dann kommen neue Feature rein, wird es wieder langsamer. Natürlich tun die Betriebssysteme sehr viel mehr als früher. Aber so die Wartezeiten und manchmal sagt man sich auch, was tut der jetzt eigentlich mit seinem Gigahertz, Frequenz und Daten. Ich warte 5 Sekunden auf irgendeine Reaktion von dem Computer und was macht er jetzt in dieser Zeit? Berechnet er die neue Weltformel in der Zwischenzeit heimlich oder was tut er eigentlich? Man sagt, dadurch, die Systeme sind auch unübersichtlicher geworden. Früher hat man genau gewusst, welches Bit auf den Leitungen lang fließt, aus den 1080-Zeiten. Kann man mit dem Scope messen, sagt, okay, jetzt wird der Befehl ausgeführt, jetzt kommt der nächste dran, da bin ich im Programm. Ich erinnere mich mal an eine lustige Geschichte. So lustig war sie damals jedenfalls nicht. Wir hatten mal nach einem Fehler gesucht, einen Programmfehler angeblich. Es war ein dachten wir, alles ein Programmfehler. Es ging um den GNU-Compiler und der Compiler compilte nicht und tat immer wieder einen Fehler an einer bestimmten Stelle auf. Dann haben wir mit Debuggern getan und gemessen. Wir hatten den Fehler bis auf ungefähr 10 Befehle eingekreist. Das war ein sehr flüchtiger Fehler. Wenn man mit dem Debugger Einzelschritt durchgeht, trat der Fehler nämlich nicht auf. Ließ man das Programm schnell ablaufen, dann tauchte er ungefähr an dieser Stelle. Man konnte ja mit Textausgaben ungefähr einkreisen. Ich sag mal gleich als Ergebnis, was es war. Es war ein Widerstand, der fehlte auf der Platine. In der Gegend des Speicherchips. Es war also so, dass ein bestimmtes Bitmuster auf den Leitungen einen bestimmten Fehler im Speicher verursachte, der das Ganze so aussehen lässt, als ob genau dieses eine Programm, das war das einzige Programm, wo dieser Fehler aufgetaucht ist, nämlich der GNU-Compiler, an einer bestimmten Übersetzung scheiterte. Tja. Das muss man sich vorstellen, der Horror. Das Problem, wir hatten damals schon die Idee, dass die Karte vielleicht nicht in Ordnung ist. Haben wir eine zweite Karte eingesteckt. Unglücklicherweise war das ein Serienfehler. Der Widerstand fehlte nämlich auch auf der zweiten Karte und hatte in reproduzierbarer Weise den gleichen Fehler auf der zweiten Karte. Das hat, glaube ich, insgesamt glaube ich 4 Wochen Arbeit gekostet, diesen Fehler einzukreisen, am Schluss mit Oszilloskopen und allen Schikanen. Also heute wird sowas schon sehr schwierig werden teilweise.
Aber es war heute über Zweck geworden.
Es war doch spannend, ja, oder? Das war sehr spannend, fand ich eigentlich auch, ja.
Und die Leute
Spaß gemacht, die GNU-Compiler haben wir hervorragend kennengelernt auf die Art und Weise bis zum letzten Befehl runter. Und
die jungen Leute von heute, müssen die auf diesen schönen Spaß verzichten, weil sie nicht mehr so ganz nach unten nicht mehr kommen?
Sollten sie eigentlich nicht.
Sollten sie nicht, aber irgendwie hat die ganze Publizistik irgendwie beschlossen, dass die Jugend und die Allgemeinheit von der Technik eigentlich nichts mehr wissen soll. Sie einfach nur benutzen soll, aber bitte nicht fragen, wie es funktioniert.
Ja gut, aber wo wir damit hingekommen sind, sehen wir ja.
Ja, natürlich.
Green Card.
Ja. Wir kaufen von ausländische Spezialisten ein, hochkarätige Fachkräfte, weil wir Deutschen zu doof gemacht worden sind, weil man uns alles weggenommen hat, wofür wir vier hier auf jeden Fall immer gekämpft haben, dass wir dieses Wissen einfach weitergeben, dass wir es verbreiten, dass wir diesen Virus der Freude an der Sache irgendwie pflegen. Aber das ist ja nun wirklich kaputt gemacht worden, bewusst und gezielt.
Was hat man mit unseren Sendungen gemacht?
Tja, ein düsteres Kapitel in der Geschichte.
Ja,
also die Sendung Computertreff, die ja im BR so quasi parallel zum Computerclub lief, wurde ja gleich der Anlass des eingegangenen Computerclubs wurde bei uns sofort als Argument aufgeführt, dass man jetzt auch den Computertreff einstellen müsse.
Und diese Leute
im Übrigen wäre kein Geld vorhanden. Das war natürlich immer das Totschlagargument.
Und diese Leute sind immer noch in Amt und Würden.
Ja, es ist schlimmer geworden. Also ich weiß zum Beispiel, dass hier in unserem Sender die Sendung CTTV, finde ich ja ganz nett, aber nicht übernommen wird, weil sie viel zu hoch zu kompliziert ist für die Normalbürger.
Da lachen aber die Hühner. Ja. Wenn man das mal gesehen hat.
Ich bin ja froh, dass überhaupt so eine Sendung noch im Markt ist.
Herr Schnurer ist wirklich ein kenntnisreicher Mensch, aber man fährt ihm schnell über den Mund und lässt ihn quasi nichts
gut sagen. Georg Schnurer ist wirklich ein hervorragender Fachmann, hat seine Eigenheiten, hat jeder von uns, aber der ist in Ordnung, aber der Kollege da von ihm, dessen Namen ich immer wieder vergesse, das finde ich ja ziemlich doof. Das ist ein Kasperspiel, was da geschieht und ich fühle mich da auch manchmal veralbert. Ich habe es früher gern gesehen, Georg was sagt, aber
jetzt blicken wir wieder zurück.
Vielleicht.
Jetzt blicken wir wieder zurück. Uli, wir haben doch mal den Know-How-Computer zusammengefummelt, also ein Papiercomputer. Ich habe übrigens gestern mal in der Wikipedia nachgesehen, unter Papiercomputer, da gibt es sogar einen in der Wikipedia, nur der ist nicht von uns, sondern der ist von dem Fester, von irgendeinem Spiel und diese ganz seltsame Sache. Müssen wir mal was reinschreiben, dass der Computer reinkommt, den wir gemacht haben. Das war ein gutes Ding, ne?
Das war ein gutes Ding und das war eben aus dem Motiv heraus damals, ich weiß nicht, in welchem Jahr war das, Wolfgang, weißt du das noch?
83.
Genau? 83. Allen Leuten einmal ganz einfach zu erklären, wie so ein Mikrocomputerprozessor funktioniert. Und da hatten wir dann ein Papier entworfen, in dem Speicherregister vorhanden waren und Programmspeicher. Mhm. Register vorhanden waren und Streichhölzer waren die Bits, die man da verwursten konnte. Und
Kugelschreiber
war als Programmzähler und die Befehle, das waren nur 5 Befehle, zähle ein Streichholz hinzu in einem Register, ziehe eins ab, prüfe, ob da 0 in dem Register ist und springe, wenn 0 ist irgendwo hin. Also da konnte man die Adressen dann auch festlegen dabei.
Und Stopp.
Und Stopp. Und damit kann man
alles.
Das ist ein universeller Computer. Der kann alles, was ein Computer können sollte.
Wer addieren
wenn er genügend Speicher hat. Ja, man muss die also die Addition besteht einfach darin, nimm aus dem Register sowieso ein Streichholz und zähle es zum Register so und so hinzu. Nicht? Und das Subtrahieren ist eben, nimm eins weg, das ist, addiere es irgendwo ins Nichts sozusagen. Und wie man in der Schule rechnen lernt, kann man Programme schreiben, die aus fortgesetzten Additionen die Multiplikation aufbaut. Und dann alles Weitere. Also wir haben es getrieben, glaube ich, bis hin zu Exponentialrechnungen. Und das lief alles wunderbar. Wenn ich das richtig sehe, hat da in Aachen so ein richtiger Wettbewerb auch stattgefunden, wer die besten Programme schreibt
dabei. An der TH. Es führte bis zum Sinus und Cosinus. Das waren also so 14 DIN A4 Seiten Programm. Hat natürlich keiner nachverfolgt, ob das überhaupt richtig war. Das hätte Stunden gedauert, wenn man da die Streichhölzer hin und her gelegt hätte. Aber wir sind davon ausgegangen, wenn es von der TH in Aachen kommt, dann stimmt es wahrscheinlich. Ja, und waren ganz stolz, darauf, dass das Leute gemacht haben.
Könnte sich ja heute mal einen Papier-Simulator bauen, der das Ganze grafisch in 3D...
Das gibt es. Also ich habe das mal programmiert, so in Pascal. Aha. Und das lief eine Zeit lang über den Computerclub auch abrufbar. Und das hat vielen Leuten Spaß gemacht.
Also ich habe es für den PDA programmiert.
Ja, wunderbar, richtig. Das läuft bei mir auch, nicht? Und ich habe auch viele Leute kennengelernt im Laufe meiner publizistischen Tätigkeit, die mit dem Ding eigentlich in der Schule Informatik betrieben haben und den Computer verstehen gelernt haben.
Das war sozusagen der erste RISC-Prozessor. RISC
ja.
Heißt der. Das ist ja heute hochmodern.
Ja. Nee, und entstanden ist das, als Wolfgang und ich uns mal in München getroffen haben und wirklich überlegt haben, wie können wir den Leuten beibringen, wie so ein Mikrocomputer funktioniert. Und das hat jetzt prächtig funktioniert. Könnte man heute eigentlich noch gebrauchen.
Ja, und bei mir, mich hat's getrieben, weil die Leute immer sagten, du machst da eine Sendung, da verstehe ich überhaupt nichts davon, weil ich keinen Computer habe. Und da konnte man jetzt sagen, hier hast du einen, bitteschön, du kannst da mitmachen. Ob da viele wirklich da die Streichhölzer hin und her bewegt haben, einige haben es gemacht und er ist da heute noch, ich weiß, von einer Berufsschule, wo der heute noch in Anwendung ist.
Ich habe letztens erst wieder eine Anfrage per Mail bekommen, wo er das Ding herbekommen kann. Ja. Ich muss also ganz ehrlich sagen, das ist nicht die einzige. Letztens heißt vor 2 Monaten so. Also war ganz happy. Der wollte den, wie Zettelcomputer wollte er haben. Als ich dann den Papiercomputer gemeldet habe, war er ganz happy und hat sich bedankt.
Ich habe auch jetzt einen MP3-Player. Da kann man so einstellen, ob man da Pop hören will oder Klassik hören will. Unter anderem kann ich auch Felsen einstellen. Ich dachte, was ist das denn jetzt für eine Klangart? Könnt ihr euch das vorstellen, was das ist?
Vielleicht, wenn man im Gebirge sitzt und den Hall simuliert.
Nein, Felsen. Übersetzt doch bitte mal Felsen.
Rock.
Was? Ja!
Autsch. Ja. Oh, ja, genau.
Und wenn man da ins Verzeichnis will, dann geht man in das lokale Heft. Also sehr gut übersetzt.
Made in Übersetzung, China. Ein düsteres Kapitel, die Übersetzung.
Das war aber damals schon so, ne? War damals schon so, dass man sich, ich weiß noch, an eine Tastatur, das geht wieder die Frage nach München runter, da war eine versteckte hochgestellt.
Versteckte High Adjustment.
Ne, hochgestellt.
Oder hochgestellt,
versteckte hochgestellt, was ist das?
Autsch.
Eine Tastatur mit einer versteckten hochgestellt.
Hinten, unten sind so kleine, ausklappbare
Füße. Die klappbaren Teile.
Ja. Und die sind versteckt, oder?
Ja.
Also sind es versteckte hochgestellt.
Da muss man drauf kommen.
Da kann man wenigstens Englisch lernen dabei, wenn man das mal in der Richtung kennt.
Also ich glaube, die frühe Beschäftigung mit den Computern führte bei uns auch dazu, dass wir Englisch lernen mussten.
Das war so. Ich kann mich an den ersten Speicher erinnern. Den hatten wir mal in den Ferien noch mit einem Schüler zusammen. Da hatten wir uns über die Anleitung hergemacht. Und das war damals schon ein Drama, weil das Schulenglisch war natürlich far beyond, wie man so schön sagt. Mit Access-Cycles, Read-Write-Cycles und ähnlichen Dingen musste man mit Wörterbüchern, die übrigens auch nicht ausreichend waren, um den Wortschatz zu kriegen, sich mühsam rantasten und dann auch noch experimentieren halt, bis dieses doofe Speicherchip endlich mal ein Bit behalten hat. Das war also abenteuerlich. Und die ersten Speicher waren gemein. Die haben nämlich ihre Bits nicht behalten. Das waren keine statischen Speicher, sondern dynamischen Speicher. Sie also praktisch in Kondensatorladungen. Die muss man refreshen, aber um den Refresh zu machen, braucht man schon eine ganze Menge Schaltung drumherum. Mhm. Mit Zählern, die Bits dann wieder zyklisch ansprechen oder die Speichereien. Und das war also auch eine ganz üble Geschichte, dieser erste Speicher, den ich damals hatte.
Die Übersetzungen waren ja teilweise auch grauenhaft damals in den Computerhandbüchern. Da stand da zum Beispiel Fluchtsequenz, bis ich mal auf Deutsch kapiert hatte, Fluchtsequenz, dass das die Escape-Taste war. Ja? Man musste dann die Taste Fluchtsequenz drücken. Ja,
ja, man muss fliehen, das muss man oft vor manchen Programmen.
Und es gab in Düsseldorf auch mal eine Firma, ich glaube, die haben ein Programm, David, oder war das der Computer, weiß ich mehr genau, die haben Basic auf Deutsch übersetzt. Und das war ja dann toll. Also ran hieß dann eben renne und gehe zu und
laute. Da gab es ja mal Tendenzen, das wirklich in den Schulen einzuführen. Ich glaube Elan, das waren so die Sprachen. Ja. Da waren doch auch deutsche Begriffe in den Programmiersprachen drin. Und ich erinnere mich noch dran, das Teil hatten wir mal auf unserem NDR-Computer implementiert. Weiß ich noch, das war ein Abenteuer. Immerhin ein recht modernes Betriebssystem. Und da sind wir ja schon wieder zwei Generationen weiter an Teilen, die wir so gebaut haben. Ich weiß noch damals in der Zeitschrift
so 85, MC. Ne?
85 rum. Davor hatten wir noch den MC-Computer. MC-CPM-Computer und auch ein Datensichtgerät. Das war davor in der Zeitschrift Elektronik, hatte ich das damals veröffentlicht. Weil, wie gesagt, ja, Datensichtgeräte gab es ja auch nicht oder Teletypes konnte man nehmen. Aber die Computer selber zu bauen, war damals sehr reizvoll. Und CPM war immerhin ein Betriebssystem, das muss man den Zuhörern erklären. Das war was Besonderes. Man konnte es nämlich selber anpassen. Heutzutage kriegt man Betriebssystem ja nur für einen fertigen Rechner. Da kann man nicht mehr groß anpassen. Das entweder bestenfalls das BIOS noch gerade. Und das war damals, ja gut, BIOS war es auch im Prinzip beim CPM. Konnte man das aber so auch die Platten- oder Diskettenlaufwerke, die es dann damals schon gerade gab.
Das Geniale bei CPM war, dass das BIOS definierte Schnittstellen, also definierte Befehle sozusagen, mit denen es beaufschlagt werden konnte, zur Verfügung stellte und die dann unabhängig von der unterliegenden Maschine waren. Und
ich kenn
das
auch den
BDOS dann, das BDOS konnte dann, das Basic Disk Operating System konnte dann auf diese Befehle zugreifen und der Computer tat dann das, was er tun sollte und lieferte das wieder an das BDOS, verständlich fürs BDOS ab. Und
ja, das war das Geniale an CPM. Man musste das BIOS praktisch selber schreiben. Ich erinnere mich noch den Befehl CD03F0, das hieß nämlich ein Zeichen ausgeben auf der Konsole. CD ist Call, das ist der Hexcode für den Call auf dem 8080. Da konnte man auch C9 heißt Return, also ich kenne immer noch die Befehle oder Move C,A ist 4F. Heutzutage brauchen wir dafür noch Assembler und Compiler. Aber man musste damals die Diskette oder den Datenträger, das war ja ein 8 Zoll Datenträger bei CPM ursprünglich, irgendwie zum Laufen bringen. Also den ersten Sektor musste man irgendwie da runterholen. Und die Befehle dafür, die musste man selber schreiben. Wenn man das mal geschafft hatte, dass man einen Sektor lesen kann und auch schreiben, dann hat man eigentlich gewonnen gehabt. Dann konnte man das System nämlich von der Diskette booten und hat ein lauffähiges CPM. Das konnte man dann auch auf einen anderen Datenträger kopieren. Das war dann, aber Festplatten kamen ja schon später. Die 10 Mega Festplatte, die ein riesiges Gerät war damals, erinnere ich mich noch sehr genau.
5 Mega war meine erste.
5, oh je. Ja, ja, und heutzutage hat man sowas als Tastaturbuffer in der Tastatur eingebaut. Aber das war damals sehr abenteuerlich, mit diesen riesen Teilen rumzuarbeiten.
Festplatte in der Tastatur?
Ja, aber der Speicher.
Entschuldigung.
Ja, ja.
Also ich muss noch mal zurückkommen auf diesen MC-CPM-Computer. Ja. Das war eine Idee, die ist eigentlich in Regensburg. Da hatte ich einen Informatikprofessor besucht, geboren worden. Da haben wir ein bisschen rumgesponnen und man müsste doch eigentlich mal einen 64 Kilobyte ansprechenden Computer auf der Hauptplatine mit einer Platine konstruieren. Das war eigentlich die Idee. Und damit bin ich zu Rolf Dieter gegangen und der ist ja nun Daniel Düsentrieb in Perfektion. Also das war, er ist Ingenieur auf diesem Gebiet und der hat das genialerweise dann konstruiert, das Gerät mit einer Z80 CPU und 64 Kilobyte auf der Hauptplatine. Das war schon eine Tat. die damals eben sehr weite Verbreitung gefunden hat.
Der war schon Luxus. Also das kleinste CPM-System hätte schon mit 48K, das weiß ich, der Vorgängerrechner, den ich da gebaut hatte. Übrigens noch in Fädeltechnik. Da musste man die Kupferleitungen von Hand verlöten. Also mit geätzte Platinen konnte man ja damals auch schon machen. Das war aber immer etwas aufwendig, vor allem wenn die Bahnen so klein wurden bei den Pins. Dann hat man das gefädelt, das Ganze. Also der erste Prototyp vom MC-CPM-Computer ist auch gefädelt, soviel ich noch weiß. Und dann hat man dann Platinen draus gemacht. Ich glaube, 3 Stück hatten wir insgesamt gebraucht. So ungefähr weiß ich jetzt gar nicht mehr. Dann kam auch eine Terminal-Platine neu.
Eine Terminal-Platine?
Die hat man auch mit Grafikprozessor drauf. Das war der EF9365, glaube ich, damals noch von Thomson. Einer der ersten Grafikprozessoren überhaupt. Auch das war zu einem Zeitalter, wo es bei PCs ja noch gar nichts gab. Da fing gerade der 8086 PC an. Und da hatte man noch keine Grafik. Und dieser Grafikprozessor konnte nämlich Linien zeichnen nach dem Bresenham-Algorithmus. Und das war schon sehr fortschrittlich, wobei man damit der Grafik gar nicht so viel anfangen konnte, weil der Prozessor ja auch nicht wirklich viel konnte. Und immerhin konnte man damit ein komplettes System selber bauen. Wirklich so von der Pike auf aus einzelnen Bauteilen. Die BIOS haben wir dann angeboten, die waren natürlich fertig gebrannt, weil die musste man ja irgendwo herbekommen. Aber alles andere ging. Also das war schon eine ganz spaßige Zeit auch damals.
Ja, und irgendwann kamen ja dann die fertigen Geräte, sagen wir mal.
Ja, das war so parallel.
Ich kann mich da erinnern. Wolfgang, du hast vorhin nach dem Ostercomputer gefragt. Ich musste jetzt erstmal überlegen, was das war. Der PET 2001. Ich kann mich erinnern, ich habe also schon ein Jahr vorher Anzeigen gelesen in Computerzeitschriften. Nicht in Deutschland gab sowas nicht, sondern die Byte war damals die Zeitschrift, die angesagt war, kam aus Amerika. Ich musste immer in Köln am Bahnhof kaufen, woanders gab es die nicht. Und da war das dann drin. Und das Ding sah schön aus, so Kunststoffgehäuse, gerundete Ecken, ganz futuristisch, wie in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen. Ja, und immer sollte er irgendwo erscheinen, auf den Markt kommen und so, und auch in Deutschland, und das wurde also nichts. Und ich habe dann rumtelefoniert und gemacht und habe dann aus Amerika den Tipp bekommen, ich möge doch mal bei HP anrufen. Und habe dann auch da angerufen, da gab es einen Herrn Notacker und einen Herrn Deichmann. Die sind von der Firma HP quasi, weiß nicht, ob abgeworben oder aus eigenem Entschluss weggegangen und haben Commodore Deutschland gegründet in Neu-Isenburg. Und dort haben die dann die ersten Geräte bekommen, die wurden umgerüstet und der Herr Notacker, dem bin ich derart auf den Keks gegangen, jede Woche 5-mal oder noch öfter, der hat dann persönlich für mich vor Ostern, Gründonnerstag, so ein Ding zur Bahn gebracht. Und ich habe dann Karfreitag hier in Köln am Bahnhof gewartet, bis ich das Ding bekommen hatte. Dann nach Hause geschleppt, dann habe ich 3 Tage nicht geschlafen. Ich habe nur vor dem PET 2001 gesessen mit seiner fummeligen kleinen Tastatur. Also eine
quadratische Tastatur.
Die hat ja, die bunte da, die rote.
Also, ja.
Und links daneben das Kassettenlaufwerk.
Mit lauter Grafikzeichen drauf, das weiß ich noch. Ja.
Also das war ein Erlebnis, das kann man so gar nicht mehr beschreiben. Ne?
Kann man das denn heute auch noch erleben?
Nein, also ich muss sagen, damals bin ich ja in der Messe, auf der Systems habe ich das, glaube ich, zuerst gesehen, dieses Teil oder Elektronika, ich bin mir da gar nicht mehr sicher, ob es die damals schon gab, bin ich rumgeschlichen um diesen PET immer wieder in der Halle, der ausgestellt war und dachte, das wäre jetzt eigentlich der Traumcomputer für zu Hause mal, da könnte man doch bestimmt eine ganze Menge Sachen mit anstellen. Also
aber zu teuer, oder?
Damals war er zu teuer, ja.
Und der hat knapp 4.000 Mark gekostet.
Das war schon ein ganz heftiges
mit,
Teil.
Mit in der 8 Kilobyte Arbeitsspeicherversion.
Ja, ja.
Und 1 Kilobyte Bildschirm, der lag dann bei 32.768.
Aber sie hatten so tolle Kartenspiele drauflaufen, das weiß ich noch, weil die Grafikzeichen, da gab es extra Kartensymbole für die Kartenspiele drauf, weil der Zeichensatz war ja beschränkt, Grafik gab es ja nicht in dem Sinne, das waren ja nur Symbole, ja, Semigrafik. Aber das war schon toll. Heutzutage, wenn ich an Messen zurückdenke, ist es ein bisschen verschwunden, diese Innovationsgeschichten. Vor einigen Jahren, da schlichten wir dann um den ersten LCD herum, haben wir dann auch mal in unserer Sendung gezeigt. Dann immer kamen solche Herumschleicheffekte vor. Auch jetzt wieder, vor nicht allzu lange sind wir noch um die OLEDs herumgeschlichen, die man ja jetzt auch schon bekommen kann. Die Anzeigen sind sehr schön. Also so Geschichten tauchen schon immer wieder mal auf. Also diese ganz großen Innovationen, lernen, vermisse ich. Es ist ein bisschen seichter geworden, auch durch Internet natürlich. Die Information wird ja jetzt übers Jahr verschmiert. Früher war das natürlich so eine Messe schon ein Event gewesen. Ja. Man hatte ja keine anderen Informationsmöglichkeiten. Und auf der Messe kamen dann lauter neue Sachen. Dann entweder die taiwanesischen, japanischen oder sonstigen Stände, amerikanischen Stände. Überall gab es immer neue Highlights. Das ist so ein bisschen verschwunden. Da findet man heute statt einem grünen dann vielleicht auch einen lila gepunkteten PC oder eine Platte, die dann um 0,3 weiß ich Gigahertz schneller ist und der Speicher der so wie noch. Ist ein bisschen schwieriger geworden, Neuheiten zu finden.
Das ja, die Messen ist, spüren das, schon, das ja auch. Ne?
Ich ja, meine,
die,
das glaube ich
die
auch.
Die nächste Cebit, da fehlen ja schon
haben einige. Haben sie schon angekündigt, genau.
Einige großen Firmen
und so, in der Systems,
die das kann Internet man eigentlich die Information übernimmt, das Internet.
Ja, und dann ja, sei ja. doch mal bitte schön ganz ehrlich, wie viel zigtausend Tonnen Benzin und Diesel werden ja. verbrannt. Wie viel ja, ja. tausend Tonnen Papier, Kunststoffmüll gibt es da? Was haben wir an Reifenabrieb, an Ruß, an sonstige Sachen? Eine solche Messe, gut, wir brauchen sie, ist ganz klar. Ich will auch nicht gegen die Messe reden. Mhm. Aber dennoch, sie ist eine ökologische Katastrophe ersten Ranges. Es gibt kaum eine größere.
Ich denke auch, dass sich das wechselt jetzt in Zukunft dann aufs Internet.
Wir haben das vor Ort erlebt. Denn wir waren jahrelang auf der CeBIT mit meinem Wohnmobil da. Wir durften eigentlich gar nicht da stehen, wo wir gestanden haben. Haben uns dann ein Schild besorgt, da stand Ü-Wagen drauf. Denn das war ja auch ein Ü-Wagen, ein Übernachtungswagen. Und da haben wir nachts erlebt, was da los war. Ja. Was da für LKWs gefahren sind. Ja, ja. Hin und her. Und wie viele Menschen da rumgelaufen sind, wie viele Taxis da ankamen. Es ist also wirklich eine ökologische Schweinerei, was da passiert.
Ja, morgens hat der Wolfgang dann Ei zum Frühstück gemacht, gekocht. Und wir haben da gesessen, haben Radio gehört, haben zum Fenster rausgeguckt und haben vor allen Dingen dann mitbekommen die Nachrichten, wo überall Stau ist und haben da gemütlich unser Frühstückzeug reingeschoben.
War schon schön.
Ja. Ja, das war auch eine interessante Zeit. Ich meine, da ist man schon viel abgelaufen. Das hat auch einiges an Gelenken gekostet,
die Kilometer. Aber zurück zum CPM. Ich habe mich da blamiert. Im Keller stand so ein Epson QX16 mit CPM und auch schon ein bisschen DOS war drauf, war so eine Doppelmaschine. Und die wollte ich jemanden von den jungen Leuten mal vorführen und saß davor, habe die eingeschaltet, das Ding ist tatsächlich noch da, der Bildschirm auch noch da. Mhm. Und dann passierte nichts. Und ich dachte, mein Gott, ist die Platte kaputt. Bis ich rausgekriegt hatte, dass der gar keine Platte hatte. So. Aber so schnell geht das.
Ne? Bootet er davon Kassette, oder? Weil es war ja damals
Diskette.
Immerhin.
Ja. Er hatte zwei Diskettenlaufwerke.
Ich glaube, 3,5 Zoll damals.
Also nee, 5,25 Zoll.
5,25
noch. Ja, zweimal.
Ja, richtig. Ja, natürlich. Ja. Ich meine, da war auch die Entwicklung. Die 8 Zoll Monster-Disketten habe ich immer noch zu Hause, welche davon.
Ich habe noch die Laufwerke davon.
Ja, noch schlimmer ist, einer wollte mal in unseren NDR-Computer noch Daten haben. Und sagt, ja, im Prinzip habe ich die Daten natürlich schon noch da. Bloß wie kommt man da heute an diese Teile ran? Das ist jetzt gar nicht mehr so einfach inzwischen.
Diese großen 8-Zoll-Disketten, nur um es den Zuhörern mal zu sagen, die hatten am Anfang diesen IBM-Standardaufzeichnungsformat mit 256 Kilobyte auf eine 8-Zoll-Diskette.
War schon viel.
8 Zoll, ja, sind die ganz großen, die meisten gar nicht gesehen haben. Danach kamen dann die 5,25 Zoll.
Genau. Und 180, ne? Oder was war für ein Apple oder so?
Ja,
Double Density
kam ja später, ja.
Ja, das kam drauf an. Also wenn du für ein TRS 80 da hattest und hattest das Betriebssystem drauf, damit die bootfähig war, dann blieben netto noch so 50 bis 60 Kilobyte übrig, die man da auf
5,25 Zoll. Den Fortschritt bei den 8 Zoll, das waren die hartsektorierten Disketten, weil die hatten mehrere Löcher. Und das spart ein bisschen Platz bei der Verwaltung, sodass man die Sektoren größer machen konnte. Ja. Und das dann, ich weiß nicht, auf 300 Kilobyte ausdehnen oder sowas, die Gesamtkapazität. Also abenteuerlich.
Diese Soft-Sektorierten, die mussten ja auch per Software gelesen und synchronisiert werden. Da hat man ja den Header gesucht und hat den eingelesen und dann stand da Track und Sektor drin und so weiter. Das hat alles Zeit gekostet und gebraucht. Und diese Hartsektorierten mit den Löchern in der Mitte, da gab es eine Lichtschranke und da wurde man per Hardware quasi synchronisiert gezwungen und brauchte nicht den ganzen Quatsch
davor. Das war dann ganz elegant. Da hatte ich
aber auch später kamen da auch Löcher in die 5,25 Zoll. Beim Apple zum Beispiel.
Ja,
die
sollten auch noch
auf beiden Seiten lesen.
Ja, das war doch was anderes. Genau. Du hattest doch die Möglichkeit, eine Diskette, der einen Schreibschutz zu verpassen. Die hat an der Seite so eine kleine Ecke abgehabt, wie alle Computernutzer damals. Und dann, wenn man wollte, dass das, was man da draufgeschrieben hat, nicht überschrieben wurde, hat man diese Ecke zugeklebt. Gab es extra Aufkleber dafür. So, und die musste man dann wieder abmachen, wenn man schreiben wollte. Und die Disketten waren grundsätzlich nur einseitig. Aber man konnte sie zweiseitig beschreiben. Das hat nur der Hersteller immer abgestritten. Und da gab es dann so kleine Locher in der Art. Die haben so rechteckige Dinger da reingebissen. Auf die andere Seite konnte man die Diskette umdrehen und hat die dann umgekehrt benutzt und hatte beidseitig. Natürlich hatten die Laufwerke damals nicht zwei Köpfe, dass die von beiden Seiten gleichzeitig lesen und schreiben konnten, sondern man musste die Diskette rausnehmen und umdrehen. Aber die ersten 5,25 Zoll Disketten, die ich mir damals für den Apple II gekauft habe, 27 Mark pro Stück gekostet haben, war das doch schon 27 Mark gespart.
Oh ja. Zwischenfrage, Wolfgang, welches Betriebssystem hatte denn der Apple II damals?
Der Apple II hatte ein eigenes Betriebssystem. Einmal hatte der, bootete aus dem ROM heraus. Der hatte also im ROM ein kleines Programm. Damit konnte man auch direkt arbeiten. Da waren Assembler, Disassembler drin. Da ging man aus Basic heraus. Moment, ich muss anders anfangen. Am Anfang hatte er Integer Basic. Dieses Integer Basic kam auch gar nicht hoch. Das musste man dann erstmal starten aus dem Assembler heraus. Ich glaube, bei 9 dBF war der Einsprung damals. Und dann später kam das Floating Point Basic ins ROM und der ging dann direkt in Basic. Da konnte man also in Basic direkt arbeiten, Befehle eingeben. Mehr nicht. Das konnte man auf Diskette speichern. Diese Befehle waren implementiert. Wenn ich dann aber mit einem Diskettenlaufwerk arbeiten wollte, Diskettenlaufwerk mit Controller, Speicherkapazität 128 Kilobyte, kostete am Anfang 1800 Mark. Dann hatte man auf diesem Interface von dem Diskettenlaufwerk zwei Prompts drauf. Da war ein Betriebssystem drin und da war so eine Art Bootstrap-Loader. Und der ging auf die Diskette. Man musste dann, wenn der in Slot 6 war, glaube ich, PR6 oder PR-Doppelcode 6 sowas eingeben. Dann hatte der Prozessor das verzweigt auf die Routine auf diesem Controller. Und dann fing das Laufwerk an zu klackern, dat. Dann hat er sich da irgendwo kalibriert oder ist ein paar Mal gegen einen Anschlag gelaufen, damit er weiß, er steht an der Mauer. Und hat dann angefangen, die nächste Stufe zu laden nach dem Bootstrap-Loader. Und dann hat er erst das Betriebssystem geladen. Und das hieß DOS. Das war von Microsoft ein richtiges DOS, was auf dem Apple lief. Und dann hatte man eigentlich zusätzliche Befehle an das Basic angehangen und da konnte man dann mit Catalog die Directory aufrufen und man konnte speichern und laden. Man konnte damals sogenannte Exec-Files machen, das war so Batch-Dateien, die die Kontrolle übernahmen. Also es war schon ganz komfortabel. Und von IBM war damals ja noch lange nichts zu sehen.
Ja, und der Apple hatte noch Vorteile, das weiß ich noch. Der Wolfgang kam immer ins Studio und wenn er irgendwo zwischendurch mal Hunger hatte, dann machte er die Klappe auf von dem Apple und holte da Bananen raus und Frühstücksbrote. Und es fehlte nur die Kaffeekanne, glaube ich, noch da drin. Die war, glaube ich, nie drin. Nee,
das passte kann einem nur bei einem Wolfgang einfallen.
Ja. Naja, also die war immer gefüllt, die Kiste. Das war schon toll.
Respekt hatte ich nicht vor den Dingen.
Weißt du noch?
Nein, ich habe sie nicht beleidigen lassen. Das muss man schon sagen. Ja.
Also das müssen wir jetzt erzählen.
Wenn ihr zwei Banausen meine Rechner beleidigt habt, dann bin ich natürlich auf die Barrikaden.
Das müssen wir erzählen.
Das war ganz einfach. Wir waren bei Wolfgang zu Besuch. Er führte uns seine Rechnerkollektion vor und wir hatten so ein bisschen philosophiert, was man da fernsehmäßig draus machen kann. Und ich sagte irgendwo zu einer Gelegenheit, ja, die Kiste muss man doch irgendwie richtig dazu muss es der Kiste beibringen können. Und da ging Wolfgang mit rotem Kopf auf mich los.
Kiste!
Die blauen Flecke habe ich heute noch.
Wie kommst du dazu, diese hochwertige Maschine Kiste zu nennen? Ich weiß auch noch, als wir in der Kneipe saßen, ging das nämlich weiter. Ja. Immer mit dieser Kiste. Er wollte, das ist das Höchste, was der Mensch geistig geleistet hat. Und ihr sagt Kiste dazu. Hat sich auch erst ein bisschen, glaube ich, gewandelt. Jetzt können wir ruhig auch Kiste dazu sagen. Ist ja auch eine.
Ist doch einfach toll.
Ja, sie haben sich ja nicht weiterentwickelt.
Wie ging es dann eigentlich bei dir weiter, Rolf Dieter, da? Kam der NDR-Kleinkomputer?
Der NDR-Computer kam, der entstand eigentlich aus der Idee heraus, ich hatte ja für die Industrie auch viel Entwicklung gemacht damals, dass man nicht immer wieder gleich neue Platinen mit einem ganzen Computer drauf entwickelt, sondern mal ein modulares System macht, wo eigentlich nur CPU für sich allein drauf ist, ein Prozessor mit möglichst wenig, nicht möglichst viel, genau das Gegenteil Modell, was man heute versucht. Dann ein Speicherelement mit einem Stecksystem natürlich, damit man das alles schön zusammenstecken kann. Festwertspeicher, Speicher, Peripherie, lauter einzelne Platinen. Daraus ist dann ein Buch entstanden und dieses Buch ist in die Hände des NDRs geraten sozusagen. Denn die suchten zur gleichen Zeit nach einem didaktischen System, damit man in Schulen das Thema Computer näher bringt und da Hand anlegen kann auch an die Sachen. Und daraus ist dann der sogenannte NDR-Kleincomputer, das ist nämlich genau die Verknüpfung der beiden Namen, entstanden. Wir haben dann dieses modulare System nochmal überarbeitet. Wir hatten Drehbücher geschrieben, das weiß ich noch, das war abenteuerlich. 26 Drehbücher in 3 Monaten mussten fertig werden. Der Regisseur, das war der Martin Ulrich, mit dem ich übrigens heute noch zusammen bin und immer wieder mal nette Projekte mache. Da saßen wir also bei uns draußen auf der Terrasse. Am Computer haben wir die Drehbücher geschrieben. Das war natürlich ein selbstgebauter MC-CPM-Computer. Das war sehr fortschrittlich damals, hat uns sehr geholfen, das Ganze. Und da hatten wir dann das Konzept halt für die Sendung auch entwickelt. Und so ist diese NDR-Serie entstanden, wo man von Z80, da braucht man mal nur den Prozessor, den kann man schon mal anschalten. Da tut er schon was. Der versucht nämlich sein Programm verzweifelt irgendwo herzuladen und hatte so Stück für Stück dieses System dann aufbauen können, bis hin zum fertigen Rechner. In der Sendung sind wir dann, glaube ich, bis zum 68.000 sind wir schon gegangen. Aber Disketten hatten wir damals noch nicht verwendet in der Sendung. Das haben wir dann später erweitert, auch um CPM, weil das ging. Und auch sogar um einen 86er-Prozessor, weil ja auch DOS damals aufkam, dann konnte man das BIOS anpassen, konnte man sogar DOS booten mit. Und ich hatte damals ja auf CPM gesetzt, das heißt, wir hatten die 68.020 Rechner noch eingesetzt, die waren schon recht fortschrittlich und konnte man auch Festplatte anschließen, so, das ist so das Stadium. Und in der Anfangsphase musste man alles machen. Das System hatte ein eigenes Betriebssystem, das war das NDR-Kleincomputer-Betriebssystem. Und wir hatten dann auch von den ersten Zuschauern der Sendung Ergänzungen bekommen. Wir hatten dann einen Floppy-Controller mal vorgestellt, dann hat einer doch tatsächlich auch ein Betriebssystem gebaut, wo man die Floppys komfortabler verwalten konnte. Bei unserem ersten konnte man nur nacheinander die Daten wie auf einem Kassettenrekorder auf der Diskette abspeichern. Hat man eigentlich, und einer hat was für Grafik gemacht, dann hatte einer auch eigene Karten mal entwickelt. Also das war so ein selbstständiges, lebendes System. Übrigens bis heute hinein, es gibt noch Fanclubs davon, kann man im Internet finden, wo das noch gesammelt wird und Dokumente wieder ausgegraben werden. Und im Computermuseum in Hamburg, glaube ich, kann man auch noch Teile finden davon. Also es hat schon viel Furore gemacht und haben noch einige Leute dran gebaut und vor allen Dingen mit gelernt. Also es ist immer das Ziel eigentlich von den Teilen, die ich da so gebaut habe, dass man auch viel lernen kann und man kann es auch zur Entwicklung verwenden. Ich hatte halt selber das System auch eingesetzt, um Computerentwicklungen damit zu betreiben. Peripherie, konnte man neue Peripherie, Sprachchip kam man zum Beispiel auf den Markt, habe ich eine Karte gebaut mit dem Sprachchip, hat man glaube ich sogar in der MC damals auch mit veröffentlicht, also das viele Karten, die dazu gekommen sind. Ja? SC01, genau.
Von Votrax.
Votrax,
das war der Dr. Soskuti hier in Deutschland.
Da hat man genau
Telefonnummer?
Da Telefonnummer? Kann ich wieder erinnern, da hatte ich gleich eine Platine gefädelt und das sofort ausprobiert und dann gleich, das war Spaß. Oder AD, die A-Wandler, dass man analoge Werte einlesen kann, ausgeben kann auf dem Oszilloskop, Sprachausgabe selbst gebaut.
Ja.
Es passte gerade eine Wave in den Speicher rein, weil mit so 64K wurde es eng. Später hat man ja dann schon 1 Megabyte gehabt. Mit Erweiterungen und Tricks konnte man mit dem Z80 oder dem Nachfolger, den Hitachi 64180, der hatte ein paar mehr Ausgänge und Register, konnte man schon mehr Speicher anwählen, um da was zu machen. Das Betriebssystem CPM hat damals nicht mehr unterstützt. Außer beim 68.000, der hat ja von Haus aus einen besseren Adressraum.
MPM hast du gar nicht gemacht, oder?
Nee, das MPM, das weiß ich, war damals noch da. Das haben wir dann wieder weggelassen. Das war dann auch für die Leute nicht interessant und man hat sich irgendwie nicht rangetraut. Da kam dann die CPM-86-Schiene noch auf, weil wir hatten ja auch den 86-Prozessor und dann ist alles auf DOS geschwenkt und die ganze CPM-Sache aus MS-DOS, ja. Und die CPM-Sache ausgestattet.
Rolf Fieder, kennst du eigentlich Zahlen, wie viel von diesen NDR-Kleincomputer verkauft wurden?
Nicht wirklich, genau. Also einige tausend müssen es gewesen sein. Ich weiß, die Buchauflage war sehr hoch damals. Müsste man mich jetzt sagen, 20, 30.000, 40.000, ich weiß nicht, sowas in der Größenordnung muss es gewesen sein. Es waren ziemlich viel.
Würde Apple wahrscheinlich müde lachen, ne?
Ja, das ist für heutige, Intel. Für heutige Begriffe überhaupt nichts mehr. Und ich weiß, dass wir im Fernsehen immer noch damals auch schon diskutiert haben, wie viele Zuschauer, die wir möglicherweise bekommen. Es waren nämlich bis zu 5% Einschaltquote, das war damals recht viel im Abendprogramm, die dann das System angeschaut haben. Also ich weiß auch, einige Schulen haben es verwendet. Also es haben einige Lehrer das System. Es gibt immer noch einen Lehrer hier in der Nähe, der damit arbeitet sogar. Und die Schüler, die jetzt wieder ankommen, die übrigens immer jünger werden, die sich dafür interessieren, so einen Computer selber aufzubauen, er hat das System noch und er macht das noch im Unterricht. Er verwendet es noch.
So,
weil das ist schon eine gute Möglichkeit.
Ich überlege mir die ganze Zeit, warum keiner von uns bei Wetten, dass aufgetreten ist. Denn das sicherlich das Nennen von irgendwelchen Zahlen, Ziffern, Namen, um die Zusammenhänge dazu noch zu wissen, das ist ja schon eine große Leistung. Und der Wolfgang war damals so weit, dass er Hexzahlen, arabische Zahlen in Hexzahlen umwandeln konnte, laufend. Also das ging genauso schnell.
Einmal das und vor allen Dingen die andere Sache hast du wohl vergessen. Da waren wir mal irgendwo am Nürburgring und da haben wir dann die Sache gemacht, auf Bänder gespeicherte Computerprogramme, die konnte ich am Klang unterscheiden.
Ich kenne mich noch. Ja.
So, liebe Münchner, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Ich würde sagen, es kommt ja bald Ostern.
Ja, genau.
Und dann machen wir nochmal sowas.
Ja, gerne.
Denn es ist lange nicht alles rübergekommen, was wir eigentlich sagen wollten. Wir haben viel zu
erzählen. Bringe ich mein Bett 2001 mit.
Und vielleicht geht dann doch einer zu wetten, das mit dem Wissen, was wir heute da noch haben. So,
macht's gut, Jungs.
Macht's gut. Ja.
Schöne Weihnachten.
Schönen neuen Computer an Weihnachten oder gibt's keinen?
Muss ich mir was zusammenbauen, nicht mal schauen, was ich finde.
So, und was wir hier in Köln immer machen, wir behalten am Ende etwas übrig und ein wir Bück. Sagen dann ein Bück und dann den Daumen hoch.
Zuck.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.